Wir haben, da sollten die Leute zum Lachen gebracht werden. Wir haben einen eigenen Fachbegriff für das. Das war der Risus Paschalis, das österliche Lachen. Es sollte ausgedrückt werden, dass in dieser Osternacht die Freude über den Sieg, über den Tod so groß ist, dass du sogar zum Lachen kommst. Das Blöde ist bei uns, dass aber die Osternachtfeier ist die Nacht, wo es zart ist. Das heißt, es ist ein Evangelium nach dem anderen. Sie wissen, die fangen beim Alten Testament an und jetzt denkt man, Maria, bis die dann zu Golgotha kommen, was das ist manchmal schon vor. Das heißt, also zum Lachen haben wir nichts. Aber die Kirche hat sich gedacht, es sollte hier gelacht werden. Einer der berühmtesten Prediger, der das Können hat, war also Abraham a Sancta Clara. Er war ja Domprediger in Wien. Und er hat also so gepredigt, dass vor allem in der Osternacht, dass die Leute also vor Begeisterung gelacht haben, applaudiert haben. Aber das war die einzige Nacht. Und man hat aber, ich muss Ihnen das also auch sagen, 1835, im 19. Jahrhundert, das Lachen in der Kirche verboten. Ich sage Ihnen auch warum. Weil natürlich nicht jeder Priester die Begabung hatte wie ein Abraham a Sancta Clara, aber jeder sollte die Leute zum Lachen bringen. Und jetzt haben sie manchmal so Witze erzählt, dass man sie wirklich gebogen hat vor Lachen, aber nicht aus Freude über die Auferstehung, sondern über den Witz. Und manchmal war das ein bisschen, ich will es nicht näher ausführen, weil wir in einem Pfarrzentrum sind. Aber das war, und dann hat die Kirche gesagt, nein, das geht also nicht. Und das Osterlachen wurde im 1835 also hier verboten. Aber trotzdem passen Humor und Glaube ja zusammen. Es passt ja auch zu unserem Gottesbild. Außer sie haben ein Gottesbild, wo Gott eben nur der Richter ist, der genau und kleinlich ihre Sünden aufschreibt, der wie ein Buchhalter sofort Sünden notiert. Es sind ja die Gottesvorstellungen ganz unterschiedlich. Wissen Sie, und wer so einen eher strafenden, fürchtenden Gott hat, ich denke mir immer, 365 Mal steht in der Heiligen Schrift, fürchtet euch nicht. Ich bitte Sie herzlich, im Schaltjahr bleiben Sie halt einen Tag im Bett. Aber für jeden Tag einmal fürchtet dich. Und wie sehr sehen Sie aber, dass unser christlicher Glaube irgendwie doch mit Furcht verbunden ist. Kaplan, da ist was falsch geraten in unserer Pastoral. Da haben wir also die Menschen auf eine vollkommen falsche Fährte geführt. Wozu schreiben die Evangelisten das so oft hinein? Natürlich passen Religion und Humor im Zusammenhang. Wenn es nämlich keinen Zusammenhang gäbe, wäre der Vortrag jetzt schon beendet. Nachdem ich aber noch weiter rede, weil Sie hier gekommen sind, ahnen Sie schon, Religion und Humor müssen zusammenpassen. Schon die kleinen Schwestern, die Charles de Foucault, haben in Anlehnung an die Seligpreisung einmal gesagt, selig, die über sich selbst lachen, sie werden genug Unterhaltung finden. Ich muss Ihnen sagen, im Humor erhält der christliche Glaube manchmal sein menschliches Antlitz. Und manchmal nennt man auch den Humor den Bruder des Glaubens. Humorvolle Weisheiten tun einfach der Seele gut. Und sie bringen uns mit einer dahinterliegenden Weisheit in Kontakt. Zwei Indizien möchte ich Ihnen sagen, warum Humor und Glaube zusammenpassen. Der erste Indiz ist eher eine Schlussfolgerung. Die ist nicht hundertprozentig, aber immerhin. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Ebenbild, sagt die Bibel. Und der Mensch hat nachweislich Humor. Von wem sollte er ihn dann sonst haben, wenn nicht eben als Ebenbild Gottes? Sie kennen alle den Satz, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ein Pfarrer hat einmal die Pfarrgemeinde gebeten, übersetzt mir diesen Satz in Mitvergangenheit. Und dann haben sie gesagt, der Mensch dachte und Gott lachte. Gott will ja, dass wir ein gutes und ein glückliches Leben haben. Und für ein geglücktes Menschsein ist Lachen schon sehr wichtig. Schon Cicero, lange vor dem Christentum, hat gesagt, wer den Tag mit einem Lachen beginnt, hat ihn schon gewonnen. Und Johann Wolfgang von Goethe, ein unverfänglicher Zeuge für unseren christlichen Glauben, hat gesagt, Gott schütze mich vor Katastrophen und vor Menschen, die nicht lachen. Lachen und Lächeln machen den Menschen noch schöner. Schönheit kommt nicht aus der Parfümerie, sondern Schönheit kommt aus dem Inneren heraus, aus der Seele. Humor durch der Seele, sehr, sehr gut. Lachen ist Leben. Übrigens ist Lachen auch eine hervorragende Medizin. Die roten Nasen übrigens sind ein Produkt davon. Lachen befreit übrigens die Atmung, beschleunigt den Kreislauf und beim Lachen schütten wir Glückshormone aus. Diese Endorphine, die beim Lachen freigesetzt werden, führen zur Aktion des Lachens. Und ich muss Ihnen sagen, in dem Augenblick, in dem wir lachen, lieben wir auch das Leben. Zugegeben, manchmal sehr kurz, daher auch die Devise, öfter lachen, glücklicher leben. Durch ein Lachen bekommen wir eine extra Portion Glück mit auf den Weg. Eine der neuesten Forschungsgebiete, die Hirnforschung, hat sich auch mit dem Humor beschäftigt und sie hat festgestellt, wenn ein Witz gemacht wird, der auch verstanden wird und dann gelacht, dann tritt der Vorderhirnlappen, wird aktiv und der regt jene Region des Gehirns an, wo es ein belohnungsorientiertes Verhalten gibt und wo dann diese Glückshormone ausgeschaltet werden. Aber das spielt sich im Hirn ab. Das heißt, wenn es kein Hirn hat, ist ein Lachen adäquat. Das heißt, ohne Hirn kein Lachen. Und jetzt muss ich noch etwas sagen. Bei einem religiösen Witz müssen Sie im Hirn auch eine gewisse Information haben. Wenn Sie so gar keine Ahnung haben, ja, dann können Sie über einen religiösen Witz auch nicht wirklich lachen. Das heißt, Sie brauchen für einen religiösen Witz auch ein religiöses Wissen. Wenn ein Witz schlecht ist, heißt es nicht, dass der Witz schlecht war, der religiöse, sondern dass Sie halt keine Ahnung haben. Und das glauben Sie, der war schlecht. Man braucht religiöses Wissen für eine religiöse Point. Und das Verhältnis zwischen Humor und Witz, ich sage halt immer, Humor ist wie die Wellen im Meer und der Witz ist die Schaumkrone auf diesen Wellen. Und noch etwas, um finster zu schauen, müssen Sie 43 Muskeln bewegen, um zu lächeln nur 17. Lächeln ist auch weniger anstrengend. Wenn Sie keine folgen wollen, gell, beim finster Schauen kommen Sie früher. Natürlich, das weiß ich auch, Lachen ist nicht gleich Lachen. Es gibt ein freudiges, verspieltes, heilsames Lachen. Es gibt natürlich auch ein spöttisches, hämisches, zynisches Lachen. Nicht immer ist die Grenzziehung ganz einfach. Aber gerade auch Psychiater, Tiefenpsychologen haben sich auch mit der Bedeutung des Witzes für ein gesundes Leben beschäftigt. Einer der berühmtesten war Sigmund Freud. Er hat sogar ein eigenes Werk geschrieben, eben eine quasi Äußerung über den jüdischen Witz. Und ich bringe dann jetzt einen jüdischen Witz, der so im christlichen Kontext überhaupt nicht möglich wäre. Hier sehen Sie schon einen Unterschied zwischen den Religionen. Eine Dame ist beim Arzt und der Arzt sagt ihr, liebe gnädige Frau, ich muss Ihnen sagen, Sie sind sehr schwer krank. Dann sagt die Dame, da möchte ich aber noch eine zweite Meinung hören. Dann sagt der Arzt, Sie sind auch sehr hässlich. Das kann man im Katholischen nicht sagen. Im Jüdischen ist das Hem des Unbewussten und führt zu einer gewissen Erkenntnis. Bei uns ist das eine Beleidigung. Freud hat 15 Seiten über die Begründung dieses Witzes geschrieben. Uns bleibt natürlich der Atemstamm. Das kann man doch nicht sagen, dass eine hässlich ist. Ein Psychotherapeut muss das halt manchmal sagen. Freud hat es gesagt, um der Frau ihm zu helfen, zu einer Erkenntnis zu kommen. Das heißt also, hier hat im jüdischen Glauben, hat der Witz einen ganz besonderen Stellenwert. Deshalb bauen wir ja auch auf dem jüdischen Glauben natürlich auf. Und das zweite Indiz ist, nicht nur Gott muss irgendwie Humor haben, weil wir ihn auch haben. Das zweite ist, Gott hat sehr wohl Humor. Denn es gibt ja, wenn man Bibel ein bisschen genauer liest und ein bisschen interpretiert und sich so hineinfühlt, gibt es schon manches Humorvolles. Ich bringe nur zwei Stellen aus dem Alten Testament. Gott will zum Beispiel dem Seher Bileam, ein Prophet, etwas Wichtiges sagen. Jetzt denkt er sich, naja, also wenn ich ihm das sage, der wird es vielleicht nicht verstehen. Jetzt lässt er es einem Esel sagen. Versteht? Weil er sich denkt, der Bileam, dem Esel, den wird er noch verstehen. Ich finde das irgendwie humorvoll. Das heißt also, da hat er sich der Schriftsteller humor. Oder denken Sie an das Buch Jona. Dieser Prophet, der ja eigentlich, also wissen Sie, so einfach ist es nicht, der sich immer Gott widersetzen will und flüchtet und davon geht. Und Sie können sich erinnern, oder so sage ich Ihnen einfach, er hatte den Auftrag eben, also die Stadt Ninive zu bekehren, das ist ihm nicht gelungen, und jetzt also denkt er sich, es wird die Stadt Ninive zerstört. 120.000 Menschen, schreibt die Bibel, leben in dieser Stadt Ninive. Und der Jona gibt es auf, die Stadt zu bekehren, und er setzt sich in der Wüste unter einem Rizinusstrauch im Schatten, schaut auf die Stadt Ninive und denkt sich, und jetzt schaut zu, wie der so zerstört wird. Das sieht Gott auch. Und er denkt sich, na, also diese Freude mache ich ihm also nicht. Und Sie wissen, was Gott macht? Er schickt einen Wurm. Der Wurm frisst die ganzen Äste, die ganzen Wurzeln dieses Rizinusstrauches. Der Rizinusstrauch geht ein und die prahle Sonne fällt auf diesen Jona. Und der Jona wird also ganz böse. Er wird ärgerlich über den Wurm auf den Rizinusstrauch und zum Schluss auf Gott. Und dann sagt ihm Gott etwas und sagt, Jona, ich wundere mich über dich. Jetzt hast du zuschauen wollen, wie ich die ganze Stadt Ninive mit 120.000 Menschen zerstöre. Das hätte er gefallen. Und jetzt regst du dich plötzlich auf, weil über den Wurm, den du nicht gemacht hast, über den Rizinusstrauch, den du nicht gemacht hast, und ich habe das für dich gemacht, um dich dahin zu führen, dass du halt auch dich nicht weigen solltest an der Zerstörung der Stadt Ninive. Das heißt, Gott macht etwas gegen diese humorlose Engstirnigkeit eines Jona. Und hier spüren wir eben, dass das Alte Testament, wenn man das unter diesem Aspekt ein bisschen liest, auch interpretiert, dass man sehr wohl sehr viel Humor empfinden kann. Deshalb sagen die Juden auch, der Humor ist ein Gefährte des Glaubens. Übrigens, der frühere österreichische Oberrabbiner Balchan Eisenberg hat, jetzt ist er ja schon in Pension, hat also ein Buch geschrieben vor einiger Zeit, das heißt also Auf das Leben. Und der Untertitel ist Witz und Weisheit eines Oberrabbiners. Balchan Eisenberg hat übrigens jeden Vortrag mit einer Pointe sozusagen begonnen, um einfach schon am Anfang so diese Spitze der Ehrfurcht und dieser Niedergeschlagenheit einfach zu nehmen. Er hat immer gesagt, also es ist ganz wichtig, dass man auch die Freude an diesem Glauben bekommt, und dazu gehört eben, dass man auch Humor eben haben kann. Er selbst hat auch so die Kennzeichen des jüdischen Humors dargestellt, aber das gilt für den religiösen Humor allgemein, dass er gesagt hat, es gibt so Stufen. Die erste Stufe ist, man lacht gar nicht. Das zweite, man lacht über andere, ich sage schon ein bisschen, aber was denn, das ist noch nicht da. Man lacht über sich selbst, das ist schon ein bisschen höher, da haben sie schon eine gewisse Charakterstärke. Zulassen, dass andere über einen lachen, das ist gar nicht so einfach. Gell? Und gemeinsam mit anderen über sich lachen. Wenn Sie das können, sind Sie schon Weltmeister. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das kennen und trotzdem katholisch bleiben. Das heißt also, weil das ganz wesentlich